Ja, wir wollen heute mit einem neuen Buch der Heiligen Schrift anfangen, und zwar mit dem letzten Buch der Bibel, mit der Offenbarung. Was wir hier machen können, das ist immer nur sehr gering, sehr oberflächlich vielleicht auch oder sehr drüber hinweg. Wir können längst nicht auf alles eingehen. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere sagt: Doch, ich will mal richtig mich mit der Offenbarung beschäftigen. Wenn ihr das machen wollt, dann möchte ich euch einen Kommentar empfehlen. Und zwar von Dennis Johnson, Der Triumph des Lammes. Der ist im Bethanien Verlag herausgekommen. Also wer sich einen guten Kommentar anschaffen will, ich habe den jetzt auch bei der Vorbereitung mir angeschaut, der ist sehr, sehr brauchbar. Und der ist auch sehr fein geschrieben. Also sehr... Da ist nichts schwer dran. Ja, da ist nichts schwer dran. Wenn mehrere das wollen, diejenige, die im Augenblick hier für den Büchertisch zuständig ist, das ist die Sabrina, ihr könnt es ihr sagen, dann kann sie das auch bestellen. Ihr könnt euch gerne auch mal den Kommentar von mir ausleihen, wenn ihr mal reinschauen wollt. Aber es ist wirklich wert, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel er kostet, aber der Bethanien Verlag, die Bücher sind nicht so teuer. Wenn ihr einen guten Kommentar haben möchtet, ist das sicher im Augenblick in Deutschland die erste Wahl mit. Ja, dann lasst uns anfangen, und ich dachte, dass wir uns heute einmal anschauen die ersten 8 Verse. Offenbarung Kapitel 1, die Verse 1 bis 8. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes, gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Johannes an die 7 Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Meine Brüder und meine Schwestern, das erste Wort der Offenbarung heißt Offenbarung. Im Griechischen steht hier ein Wort, ich gestatte mir mal ein griechisches Wort hier zu nennen, Apokalypsis. Und dieses Wort, das kennen wir aus Begriffen wie apokalyptisch. Und wenn wir an apokalyptisch denken, dann denken wir an katastrophal. An ganz, ganz schlimm. Ein apokalyptisches Ereignis, das ist furchtbar, das ist grauenhaft, das ist entsetzlich. Kann sein. Aber eigentlich meint dieses erste Wort, Apokalypsis, Entschleierung. Kalypsis meint so viel wie verborgen, meint so, sozusagen wie so ein Vorhang. Und Apo heißt weg. Der Vorhang wird weggenommen. Stellt euch vielleicht vor, so eine Bühne auf einem Theater. Erst ist da ein Vorhang davor und dann wird sie weggerissen. Die Heilige Schrift zeigt uns hiermit ein Weltbild, das wir normalerweise nicht haben. Wir normalerweise glauben, dass alles, was hier um uns herum ist, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können, dass das alles ist. Die Heilige Schrift sagt uns, dass das nicht der Fall ist. Dass das, was hier auf dieser Erde ist, im Gegenteil zeitlich ist. Und das, was wirklich ewig ist, das ist das Unsichtbare. Und was wir hier in diesem Buch sehen, das ist, wie vor dem, was normalerweise unsichtbar ist, endlich der Schleier, der Vorhang weggenommen wird. Tatsächlich spricht die Heilige Schrift, wenn sie davon spricht, von so einer Art Vorhang. Oder sie hat mal ein anderes Bild, vielleicht können wir uns das einfach mal anschauen. Das ist in Offenbarung Kapitel 6. Offenbarung Kapitel 6. Und da bitte ich euch einfach mal, die letzten Verse zu lesen. Entschuldigung. Ich lese mal ab Vers 12. Also es geht hier um die Siegel, darauf kommen wir später. Es geht mir zunächst hier nur um einen Begriff. Offenbarung 6, Vers 12. Und ich sah, dass das sechste Siegel öffnete und siehe, ein großes Erdbeben entstand und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, wie ein blutiger Sack, und der Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde. Und dann ist die Rede, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Der Johannes hat hier zwei Bilder, auf die möchte ich euch mal aufmerksam machen. Er spricht hier einmal von einem Feigenbaum. Stellt euch vor, wir stehen unter einem Baum, da kann man nicht den Himmel sehen, kann man nicht durchgucken. Warum nicht? Weil so viele Blätter davor sind. Das ist wie so ein Vorhang. Ja? Und jetzt stellt euch vor, durch einen starken Wind, jetzt im Herbst können wir uns das ganz gut vorstellen, werden die weggeweht und auf einmal sehen wir den Himmel. Dann ist noch ein anderes Bild hier. Johannes spricht hier vom Himmel als von einer Buchrolle. Vom Himmel ist hier natürlich an den sichtbaren Himmel gedacht. Und jetzt stellt euch vor, die wird weggerollt, die wird aufgerollt. Ja? Die hatten ja damals kein Buch, wie wir das heute haben, sondern das waren so Buchrollen. Und jetzt stellt euch vor, die wird sozusagen zusammengerollt, nicht ausgebreitet, sondern zusammengerollt. Und dann, dann kann man durchgucken. Apokalypsis, Entschleierung, das ist das Erste. Ich komme gleich auf das zweite Wort, aber lasst uns noch mal einen Augenblick dabei bleiben, bei diesem Wort. Und lasst uns dazu mal zwei Bibelstellen aufschlagen. Einmal aus dem 1. Korintherbrief. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 7. Dort steht dieser Begriff gleich am Anfang des 1. Korintherbriefes. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 7. Ich lese mal ab Vers 4, um des Zusammenhangs willen. Paulus dankt hier für die Gemeinde und er betet Folgendes. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist. Jetzt Vers 7. Sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Apokalypsis, die Entschleierung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Es ist nicht so, dass Jesus Christus jetzt abwesend ist. Nein, er ist da. Er ist ganz sicher da, auch durch den Heiligen Geist, aber er ist unsichtbar für ihn. Aber einmal warten wir, einmal wird sozusagen der Schleier weggenommen werden. Hier steht in 1. Korinther 1, Vers 7 das gleiche Wort wie das erste Wort der Offenbarung. Offenbarung, Entschleierung, Enthüllung. Nehmen wir vielleicht noch ein Wort aus dem 2. Thessalonicher Brief. 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1. Die Gemeinde war damals sehr stark verfolgt von den Juden. Sie drängten ja, Paulus, du musst weg, sonst zerreißen sie dich noch. Und dann schreibt Paulus ihnen 2 Briefe, unmittelbar nachdem er weggegangen ist. Er musste halt brieflich mit ihnen korrespondieren. Ich lese mal 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Abvers 5. Wichtig ist mir auch hier Vers 7, aber um des Zusammenhangs willen. Sie, also die Drangsale, die Trübsale, sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Interessant, nicht? Dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet, wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Euch aber, jetzt schreibt er die Gemeinde an, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns. Wir werden mal Ruhe haben, Frieden. Und wann? Bei der Apokalypsis, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Offenbarung ist das erste Wort dieses Buches, das wir auch so kennen, das wir auch so bezeichnen als Offenbarung, übrigens im Englischen als Revelation bezeichnet, aber auch als Apokalypse, also als Apokalypse. Und das halten wir fest. Alles, was in diesem Buch steht, ist Offenbarung. Was ist eigentlich Offenbarung? Was ist das eigentlich, wenn wir von Offenbarung sprechen? Man könnte ja auch sagen, Offenbarung, das ist, aha, mir ist eine Idee gekommen. Oder mir ist ein Gedanke gekommen. Oder mir geht ein Licht auf. Was ist Offenbarung? Offenbarung ist Wissen, das niemals voraussetzungslos zugänglich ist. Wir haben normalerweise keine Offenbarung. Es wird uns nur geschenkt durch ein göttliches Handeln. Schauen wir uns das zweite Wort an. Offenbarung von wem? Von Jesus Christus. Was heißt denn das? Das heißt zweierlei. Es ist einmal die Entschleierung von Jesus Christus selbst. Jesus wird hier enthüllt. Jesus wird uns hier gezeigt als der, wer er ist, der Herr der Welt. Jetzt ist das noch verborgen. Der Apostel Petrus muss einmal an die Gemeinden in Kleinasien schreiben: Ihr liebt diesen Herrn, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. Das ist eine wahnsinnige Aussage, oder? Nicht? Heute, während wir hier sitzen, gibt es Christen, die lassen sich foltern. Für wen? Für einen, den sie noch nie gesehen haben. Das ist ein Wunder des Heiligen Geistes. Aber einmal werden wir Christus sehen. Einmal wird der Vorhang weggerissen. Es ist die Offenbarung von Jesus Christus selbst. Aber es ist zugleich auch der, der die Offenbarung gibt. Auch insofern ist es von Jesus Christus. Also Jesus Christus offenbart sich selbst und er gibt sie auch. Beides steckt in diesen ersten Worten. Offenbarung Jesu Christi. Im Neuen Testament beginnt, oder gemäß dem Neuen Testament, so muss ich es sagen, beginnt die Endzeit mit dem Kommen Christi und dann mit seiner Himmelfahrt. Petrus spricht in der Apostelgeschichte von den letzten Tagen. Auch zum Beispiel im Hebräerbrief wird von den letzten Tagen gesprochen. Seit 2000 Jahren haben wir diese letzten Tage. Gott verbarg sich vor uns Menschen, als Adam fiel. Der Cherub trat vor den Garten Eden und damit begann die Weltgeschichte. Was ist Weltgeschichte? Martin Luther hat sie einmal als eine Mummerei Gottes bezeichnet. Ich sage mal für ein anderes Wort, für Mummerei, weil wir das Wort heute nicht verstehen. Es ist so eine Art Maskenspiel. Gott offenbart sich in der Weltgeschichte, aber er verhüllt sich auch gleichzeitig. Und wir können in dieser Weltgeschichte nicht immer durchschauen, Mensch, wohin geht das eigentlich? Aber seitdem Christus gekommen ist, ist eins deutlich. Er regiert und er wird in Erscheinung treten. Der Anblick Gottes, auch der Anblick seines Sohnes Jesus Christus, wird immer für die, die nicht ihm vertrauen, Gericht sein. Glühendes, brennendes, furchtbares, entsetzliches Feuer. Anders wird es für uns sein. Anders für die, die Christus gehören. Und diese Offenbarung Jesu Christi, also sowohl, dass Christus sich selbst offenbart, als auch, dass er die Offenbarung gibt, die hat Jesus Christus bekommen, und wir sind immer noch bei Vers 1, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat. Die Gott ihm gegeben hat. Gott, der Vater, hat diese Offenbarung seinem Sohn gegeben. Wir werden darauf noch kommen, auch immer wieder, wenn wir uns die Offenbarung anschauen. Und dann heißt es weiter, und jetzt bitte hört mal genau zu, was hier steht. Achtet mal genau darauf. Es heißt hier, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Bleiben wir mal einen Augenblick bei diesem Wort Knecht. Was wir im Folgenden lesen, das wird keine leichte Kost sein. Das garantiere ich euch jetzt schon. Man kann über manches diskutieren, aber das ist nicht das Wichtige. Aber was wir hier sehen, das ist die Enthüllung, die Entschleierung von Christus und das ist Gericht. Und dass wir das überhaupt ertragen können, das heißt, oder setzt voraus, so muss ich es sagen, dass wir seine Knechte sind, dass wir ihm Recht geben, dass wir sagen, ja, Herr, du hast Recht. Wie du die Geschichte führst, das ist richtig. Wie du dich offenbarst jetzt, das ist richtig. Um seinen Knechten. Ich habe eben gerade schon davon gesprochen, Offenbarung ist nicht etwas Voraussetzungsloses. Das ist nicht etwas aus der Zuschauerperspektive, und dann gucken wir uns mal an, was geschieht, und vielleicht ist die Gemeinde auch dann gar nicht mehr da, kommen wir auf all diese Ideen nochmal zu sprechen. Nein, nein. Es geht hier darum, dass seinen Knechten gezeigt wird, was, wer Christus ist und er, wie er in die Erscheinung, in die Sichtbarkeit hineintritt. Wir werden sehen, davor wird diese Welt, diese sichtbare Welt, verglühen. Um seinen Knechten zu zeigen. Bei diesem Wort möchte ich einen Augenblick stehen bleiben. Das Wort, was hier im Griechischen steht, das ist ein Wort, was eigentlich so viel heißt wie durch Zeichen kundgetan. Also für die Griechen unter euch, Semeion steht da. Durch Zeichen kundgetan. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig beim Verständnis der Offenbarung. Es gibt ja Leute, die sagen, wir müssen die Offenbarung wörtlich auslegen. Ich weiß nicht genau, was sie damit meinen. Etwa in Offenbarung Kapitel 2 wird mal davon gesprochen, dass diejenigen, die Christus treu sind, eine Säule in seinem Tempel sind. Wie willst du das wörtlich nehmen? Nein, die Bibel spricht in Bildern, aber sie spricht in Bildern des Alten Testamentes. Wir werden immer wieder uns das Alte Testament anschauen, überträgt sie aber auf den neuen Bund und macht uns hier deutlich, was die Wahrheit ist. Durch Zeichen kundgetan. Johannes hat ja verschiedene Briefe im Neuen Testament geschrieben, das wissen wir alle, unter anderem das Johannesevangelium. Wisst ihr, ein Wort, was immer wieder vorkommt im Johannesevangelium, das ist genau dieses Wort Semeia, Zeichen. Wenn Johannes von Wundern spricht, dann spricht er nicht von Wundern, sondern er spricht von Zeichen. Warum? Weil ein Zeichen immer etwas ist, das auf etwas anderes hinweist. Ich will euch das mal ganz einfach klar machen an einem Zeichen, das Jesus gemacht hat, und zwar an der Heilung des Blindgeborenen. Johannes 9. Da können wir sagen, schön, dass er diesen Blindgeborenen heil gemacht hat. Aber wisst ihr, was am Schluss in Johannes 9 dann passiert? Dann beginnt Jesus eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und Jesus sagt, die eigentlich Blinden, das seid ihr. Gar nicht mal er. Die äußere Blindheit ist nur eine Blindheit für euren geistlichen Zustand. Oder denkt an die Frau am Jakobsbrunnen. Die war immer noch mit Wasser beschäftigt. Und Jesus muss ihr sagen, weißt du, da gibt es ein ganz anderes Wasser. Und wenn du davon trinkst, dann wirst du ewiges Leben haben. Das ist eine Quelle, die hineinfließt ins ewige Leben. Achtet mal, wenn ihr das Johannesevangelium lest, auf diesen Begriff der Zeichen. Es kommt immer wieder vor. Es werden uns eigentlich 7 Zeichen im Johannesevangelium sehr ausführlich berichtet. Und am Schluss des Johannesevangeliums in Johannes Kapitel 20 sagt Johannes einmal, wisst ihr Leute, wenn ich alle Zeichen, die Jesus getan hätte, hier aufschreiben würde, die Bibel würde die ganze würde nicht alle Bücher füllen können, was er alles so getan hat. Die Welt würde nicht die Bücher füllen können, die Bibliotheken würden platzen vor Büchern, wenn ich alles aufschreiben würde. Aber diese 7 Zeichen, die sollen nicht nur sagen, dass wir nachher dann nach Hause gehen und denken, ach interessant, was Jesus damals getan hat bei der Frau am Jakobsbrunnen oder bei dem Blindgeborenen. Nein, es soll uns vor die Frage stellen, wie ist das mit mir? Bin ich nicht geistlich viel, viel blinder als dieser Blindgeborene, der dann anfing, Jesus zu preisen? Und er hatte nicht viel Ahnung. Er sagte, ich weiß nicht genau, wer mich da heil gemacht hat, aber ich weiß eins, damals war ich blind, jetzt kann ich sehen. Können wir sehen? Der Apostel Paulus schreibt einmal im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, wir blicken nicht, und jetzt achtet mal genau, wie er es formuliert, das ist paradox, wir blicken nicht auf das Sichtbare, sondern wir blicken auf das Unsichtbare. Da würde man sagen, ja, Moment mal, Paulus, das Unsichtbare kann man nicht, da kann man nicht drauf blicken. Doch, sagt Paulus, doch. Diese Zeichen hier in der Offenbarung, wir werden das im Einzelnen noch sehen, aber ich will euch schon heute darauf hinweisen, die machen eins deutlich, sie sind nicht nur, dass hier uns die Wirklichkeit gezeigt wird, die dann hinweist auf die unsichtbare Welt, also die sichtbare Wirklichkeit hinweist auf die unsichtbare Welt, sondern die Zeichen, um die es hier geht, machen immer eines deutlich. Wie es in der sichtbaren Welt, wie es da aussieht, ist genau das Gegenteil von dem, wie es in Wahrheit ist. Ich will mal das anhand einiger Beispiele deutlich machen. In Offenbarung 2, da lesen wir von einer Gemeinde, von der Gemeinde in Smyrna. Smyrna, das ist ungefähr das heutige Izmir in der Türkei. Wisst ihr, was Jesus dieser Gemeinde schreibt? Er sagt, ja, ich weiß, dass du arm bist, aber du bist nicht arm, du bist reich. Diese Gemeinde wurde verfolgt, es ging ihr sehr, sehr dreckig. Und was sagt Jesus? Nee, eigentlich bist du reich. Dann kommt er zur Gemeinde von Sardis in Kapitel 3, Vers 1. Diese Gemeinde bildete sich ein, ha, wir sind lebendig. Und was muss Jesus dieser Gemeinde sagen? Nee, du bist tot. Laodicea. Oh, sie bildete sich ein, Wunder wie reich zu sein und mächtig und powerful. Und Jesus muss ihr sagen, nein, du bist arm, nackt, blind und bloß. Ich rate dir, Augensalbe zu kaufen von mir. Ich rate dir, Kleidung, die Gerechtigkeiten der Heiligen zu kaufen. Denn so wie es um dich bestellt ist, das ist ganz, ganz bitter. Aber nach außen war die Gemeinde von Laodicea reich. Es ging ihr gut und es lief alles bestens. Wir können weitergehen. Wir werden in der Offenbarung Kapitel 13 von einem Tier hören, von einem Drachen auch. Und dann auch von einem Tier. Und es scheint unbesiegbar zu sein. Aber es wird besiegt durch das Lamm. Also, worauf ich jetzt nur mal hinweisen will, die Zeichen, die weisen auf etwas hin, was zunächst genau andersherum aussieht, als es in Wirklichkeit, das heißt in der Ewigkeit ist. Wie ist das hier mit uns? Sind wir auch vor Gott so glatt, dass alles so glatt läuft, wie wir es vielleicht vor Menschen sind? Durch Zeichen kundgetan. Lasst uns das festhalten, wenn wir die Offenbarung insgesamt durchgehen. Was der Herr hier deutlich macht, das sind Zeichen. Und bei manchen Zeichen, da kann man nicht genau sagen, ja, wie ist das jetzt zu verstehen? Lassen wir es offen. Aber darum geht es. Den Knechten, den Sklaven, das ist das Wort, den Sklaven soll etwas durch Zeichen kundgemacht werden. Ja, und dann lesen wir weiter. Was rasch geschehen soll, was wir können auch übersetzen, was unversehens geschehen soll. Also rasch muss nicht heißen eigentlich, was bald geschehen muss. Es kann auch bedeuten, das ist nicht deutlich aus diesem Wort, es kann auch bedeuten, was unversehens oder was Schlag auf Schlag passieren wird. Das griechische Wort heißt hier Tachys. Das kennen wir aus dem Wort von Tachometer. Ein Tachometer ist nicht, wann ich ankomme, sagt mir nicht ein Tachometer, wann ich ankomme, sondern wie schnell etwas abläuft. Ja, wie schnell ich fahre. Und dieses Wort Tachys, das steht hier. Schauen wir uns weiter an. Was geschehen soll, was rasch gesehen soll, und er hat sie bekannt gemacht durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes. Also wir haben eine vierfache Reihenfolge. Gott offenbart es seinem Sohn Jesus Christus. Sein Sohn offenbart es den Engeln oder einem Engel. Und der Engel offenbart es Johannes. Es geht stufenweise abwärts. Vielleicht können wir uns noch überlegen, wenn wir die Offenbarung fertig geschrieben haben, warum ist das so? Warum macht Gott, der Herr, das so? Aber wir werden in dieser Offenbarung sehr viel von Engeln lesen. Nicht? Die sind uns eigentlich nicht so präsent, aber sie gehören zur unsichtbaren Welt. Von dem Knecht, übrigens hier wieder, Knecht Johannes. Es ist nicht jeder, kann das, was hier steht, auch nur ertragen, geschweige denn wirklich zur Kenntnis nehmen. Knechte können das. Und wenn wir zu Knechten berufen sind, dann sagen wir auch zu den Gerichten Gottes, ja, das ist nicht leicht, wir werden das noch sehen. Zu seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes, Vers 2 bin ich jetzt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Das Zeugnis Jesu Christi. Hier steht auch ein Wort im Griechischen, das wir alle kennen. Das ist das Wort Martyrein oder Martyreo. Das kennen wir alle von dem Wort Märtyrer. Christus tritt hier auf, übrigens gleich danach noch einmal, da wird er sogar der Zeuge genannt, der Märtyrer. So tritt Christus hier auf. Märtyrer heißt zunächst einmal nicht der Leidende, ja, so verstehen wir das Wort. Sondern ein Martyros ist zunächst jemand, der sieht, der tatsächlich geschaut hat. Ja, was ist ein Zeuge vor Gericht? Ein Zeuge vor Gericht soll dem Richter nicht helfen, zu seinem Urteil zu kommen, sondern der soll ganz schlicht erzählen, was er gesehen hat. Ja, das fragt der Richter den Zeugen, sag mir mal, was hast du eigentlich gesehen? Aber dieses Wort Zeuge kommt fast 20 Mal im Johannesevangelium vor. Ja? Ich gebe das Zeugnis nicht allein, sondern ich habe noch Johannes den Täufer, der Zeugnis abgibt, sagt Jesus in Johannes Kapitel 5. Wenn ich nur von mir selbst Zeugnis ablegen würde, dann beginnt er auch noch über den Vater zu sprechen, der Zeugnis ablegt. Aber genau dieses gleiche Wort, das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu, dass wir Jesus Christus in seiner Macht und Herrlichkeit mehr lernen zu erkennen. Zeuge und Märtyrer ist übrigens in der Urchristenheit dann ein Wort. Es hat dann diese Bedeutung bekommen, dass das derjenige ist, der leidet. Warum? Weißt du, deswegen, weil du leidest, du Christus mehr erkennst. Du siehst ihn mehr. Du bist auch mehr auf Christus ausgerichtet. Das Sichtbare verschwindet angesichts der Unsichtbarkeit. ist ja das Problem unserer sogenannten Säkularisation, ja, dass wir so fixiert sind hier auf das Sichtbare. Vers 3. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. In der Offenbarung finden wir 7-mal das Wort glückselig. Wir kommen da gleich drauf, aber ich will noch auf etwas anderes hinweisen, auf dieses Wort für Lesen. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest. Eigentlich meint dieses Wort vorliest. Ihr müsst euch hier die Situation vorstellen. Johannes schrieb die Offenbarung an die 7 Gemeinden, kriegen wir noch. Und da musste natürlich dieses dann vorgelesen werden. Erstens, weil sie nicht alle diese Rolle hatten. Und zweitens, weil die wenigsten lesen konnten. Das heißt, es musste jemand es vorlesen. Vorlesen. Und der wird glückselig gepriesen. Und dann die, die hören. Ich frage mal so rum. Hört der, der vorliest, bei uns, also in der Regel der auf der Kanzel steht, hört der immer selbst, was er vorliest? Hört er wirklich zu? Oder denkt er nicht vielfach an etwas anderes? Und noch mehr ist natürlich die Frage, richtet sich die Frage an diejenigen, denen dann vorgelesen wird. An was denken Sie? Was geht Ihnen durch den Kopf? Klar, wir kommen alle aus einer Welt heraus, sind immer noch voll mit den Gedanken, die wir erlebt haben. Schon aus diesem Grunde ist es gut, nicht auf den letzten Drücker zum Gottesdienst zu erscheinen, sondern sich hier meinetwegen noch ein paar Minuten vorher hinzusetzen, eventuell gegebenenfalls auch noch auf die Toilette zu gehen, dann braucht man das nicht während des Gottesdienstes zu tun, und dann mal zur Ruhe zu kommen. Zur Ruhe zu kommen. Jakobus schreibt einmal in Jakobus Kapitel 1, dass wir das Wort Gottes empfangen in Sanftmut. Das ist interessant, nicht? Wenn du aufgehetzt bist, dann und mit anderen beschäftigt bist, dann kannst du das Wort Gottes nicht eigentlich empfangen. Hier werden die glückselig gepriesen, die Worte der Weissagung vorlesen und diese hören. Übrigens ist es im Neuen Testament üblich gewesen, dass die Schriften vorgelesen werden. Wir haben hier nicht nur den Predigttext vorgelesen, sondern wir lesen auch immer noch in der ersten Schriftlesung etwas vor. Warum? Weil es gut ist, dass viel in der Bibel vorgelesen wird. Schlag dazu mal eine Stelle auf, und zwar aus dem 1. Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher Kapitel 5. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Wie gesagt, Paulus war gerade weg, ein paar Wochen. Ja, und dann schrieb er einen Brief, einen hochspannenden Brief, der aber auch zum Ausdruck bringt die Sehnsucht, die er zu dieser Gemeinde hatte. Überlegte sich nicht einfach, Mensch, welche Gründe kann ich überlegen, dass ich möglichst nicht am Sonntag da bei denen zum Gottesdienst kommen muss. Bin ich vielleicht krank oder was? Nein, er hatte eine Sehnsucht, zu ihnen hinzukommen. Und am Schluss schreibt er dann Folgendes, 1. Thessalonicher 5, ich bitte mal ab Vers 25 zu lesen. Da sagt er, 1. Thessalonicher 5, ab Vers 25, Brüder, betet für uns. Grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Und jetzt kommt's, Vers 27. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Dass im Gottesdienst, in gemeindlichen Veranstaltungen, das Wort Gottes vorgelesen wird. Und da sollten wir uns nicht nur auf 2, 3 Verse beschränken, sondern ruhig mal einen etwas ausführlichen Abschnitt nehmen. Das ist, der Paulus sagt nicht einfach, ich gebiete euch, er sagt, ich beschwöre euch. Dringlicher kann es gar nicht sein. Wir leben, die Gemeinde lebt aus dem Wort Gottes. Aber halten wir fest, nicht nur der Vorleser, auch jeder Einzelne wird bedroht, geradezu von der Gefahr zu lesen, vorzulesen eventuell und nicht zu hören. Hören muss gelernt sein. Wir lesen später immer wieder in der Offenbarung, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Es ist also nicht so selbstverständlich zu hören. Genau hinzuhören. Was hast du gesagt? Dann steht hier noch mehr. Die das Wort der Weissagung lesen und die sie hören und bewahren. Halten wir das Wort fest? Ihr alle kennt das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Wie viel wächst da auf? Manches fällt sofort unter die Dornen, kannst du vergessen. Manches fällt aber auch auf steinigen Boden. Naja, es reicht erst auf, aber dann ist es auch weg. Manches fällt dann auch auf fruchtbaren Boden. Lasst uns darum beten, dass das Wort Gottes bei uns wirklich auf fruchtbaren Boden fällt. Seligpreisungen. Seligpreisungen in einem Buch, in dem so viel über Gericht steht. Lasst uns diese 7 Seligpreisungen uns mal anschauen. Also die erste steht hier, Vers 3. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest, also vorliest, die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Dann die zweite. Die lesen wir in Kapitel 14, Offenbarung Kapitel 14, Vers 13. Wir brauchen jetzt nicht auf den Zusammenhang zu achten, aber da sagt der Apostel: Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, glückselig, wer? Sind die Toten, die im Herrn sterben. Von nun an. Wisst ihr, was mit diesen Toten passierte? Das sind Märtyrer. Bei Märtyrern denken wir, ja, furchtbar, traurig. Ist auch schlimm, ja. Aber was sagt die Schrift? Glückselig. Märtyrer, da denken wir daran, das sind die Letzten. Wisst ihr, was die Offenbarung sagt? Wir werden das noch lesen. Die spricht von der Krone der Märtyrer. Sie sind die wahren Herrscher. Das ist die zweite Seligpreisung in der Offenbarung. Dann lesen wir Kapitel 16, Offenbarung 16, Vers 15. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Also unversehens. Ja? Ein Dieb kommt nicht, guten Tag, ich bin der Dieb, ich will jetzt mal klauen hier. Nein, er kommt, wenn er sich unbeobachtet fühlt. Glückselig, ich komme wie ein Dieb. Vers, dann weiter, glückselig, wer wacht, wer wachsam ist und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Sein Wort, das natürlich an die Gemeinde von Laodicea erinnert, wovon der Kleidung, die wir anziehen sollen, gesprochen ist. Und damit ist natürlich nicht gemeint, was wir hier anhaben an Outfit, sondern damit sind die Kleidungen der Gerechtigkeit gemeint. Hast du die an? Offenbarung 16, Vers 15. Dann die nächste Offenbarung, Kapitel 19, Vers 9. Das wäre die vierte dann, Offenbarung, Kapitel 19, Vers 9. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Freust du dich auf dieses Hochzeitsmahl? Dann Offenbarung, Kapitel 20. Ich lese mal ab Vers 4, wichtig ist mir dann Vers 6, aber wir lesen mal um des Zusammenhangs willen. Die Vision von den sogenannten 1000 Jahren oder 1000 Jahrreich, da kommen wir noch drauf. Und dann Vers 4. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf, übrigens die Märtyrer. Und das Gericht wurde ihnen übergeben, übrigens nicht hier auf Erden, also in Jerusalem oder so, sondern im Himmel. Achtet mal auf den Zusammenhang. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen. Also das Gleiche, was wir hier am Anfang in der Offenbarung gelesen haben. Und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Und jetzt Vers 6. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und dann die sechste Glückseligpreisung, Offenbarung Kapitel 22, Vers 7. Da sagt der Herr, siehe, ich komme bald. Und das Gleiche, was wir am Anfang gelesen haben, hier in Vers 3, Offenbarung 1, Vers 3, noch einmal. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt, der sie festhält. Diese Seligpreisung wird wiederholt. Und dann nochmal Vers 14, die letzte, die siebte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt, gemeint ist die Stadt Jerusalem, eingehen können. Glückselig. Hier werden die glückselig gepriesen, die dieses Buch hören und bewahren. Das scheint unserem Empfinden etwas völlig daneben zu liegen. Ja, wir würden sagen, ach, so viel Gerichte, das kann ich überhaupt nicht vertragen. Ja, das kann ich ja schlecht schlafen oder was. Es ist auch tatsächlich nicht für Leute gegeben, die mal wissen wollen, wie so, was weiß ich, ab 1948 oder wann die Endzeit abläuft. Nein, dafür ist nicht gegeben. Es ist für Leute gegeben, die auf Gott ausgerichtet, vor Gott als seine Knechte stehen. Aber dann sagen, ja Herr, komm bald, brich dein Reich, möge dein Reich durchbrechen. Lass dein Reich hineindringen in diese Welt. In diese Welt, in der so viel Lüge und so viel Kaputtheit ist. Glückselig. Ihr Lieben, Glückseligkeit, das ist das Wort, das die allervollkommenste und auch die allerreinste Freude zum Ausdruck bringt. Und zwar Freude in allem Leid und trotz allem Leid. Denn was Johannes hier schreibt, das schreibt er an Märtyrerkirchen. Da schreibt er an Christen, denen es in der Regel schlecht ging. die verfolgt wurden. Wir werden das noch sehen. Aber trotz allem, glückselig, vollkommenste, allerreinste, allerherrlichste Freude und Freude, das ist das Kennzeichen übrigens derjenigen, der großen Verwandlung dieser Welt entgegenblicken. Glückselig, das sind die, die erfasst sind vom Strom der Herrlichkeit, vom Strom der Ewigkeit, der von Christus hineinfließt in diese Welt. Glückseligkeit, das sind auch die, die eben leben, nicht in dieser Zeit, sondern ich sag mal am Rand der Zeit. Aber eigentlich erkennen, dass sie ihre Wurzeln in der Ewigkeit haben. Und trotzdem, diese Glückseligkeitsverheißung, diese Seligpreisung, die ist überraschend hier am Beginn, oder? Vers 4. Könnt ihr noch? Ja, oder? Ja. Vers 4. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Bei Asia, ich sage es gleich vorweg, haben wir natürlich nicht an diesen riesen Erdteil zu denken, sondern an die Provinz Asia im Römischen Reich. Und die umfasste hier, ich sage mal, das, was heute die ganze Türkei ist. Ja. Und dann ganz besonders die Provinz, die war dann auch noch eingeteilt in verschiedene, ich sag mal, kleinere Provinzen. Und die Provinz Asia, die war hier unten. Also ich sag mal im Südwesten, seht ihr das? Hier unten von Kleinasien. Und da waren auch diese sieben Gemeinden, auf die wir noch zu sprechen kommen. An die diese Offenbarung gerichtet ist. Übrigens, der Johannes empfing die Offenbarung hier von der Insel Patmos. Das liegt hier, nicht weit von Kleinasien, entfernt, aber doch auf einer Insel. Ja, kommen wir drauf. Von dort schrieb er diese Offenbarung an die sieben Gemeinden. Wie stellt sich Johannes hier vor? Er sagt, Johannes an die sieben Gemeinden. Johannes spricht hier an diese Gemeinden, ich sag mal, als ein Vertrauter zu Vertrauten. Er sieht, Patmos ist eine ziemlich öde Insel, da wurden Verbannte hingeschickt, die irgendwie staatsgefährlich waren, komm, ab dahin. Aber hier spricht Johannes als Bruder zu Brüdern. Und er schaut das. Und er verkündet das an die sieben Gemeinden, für die er eigentlich zuständig war. Johannes war in Kleinasien, in diesem Raum, hatte er seine Wirkung, man zeigt bis zum heutigen Tag auch noch sein Grab, übrigens in Ephesus. Gut, ob das sein Grab ist, kann man drüber streiten, aber wie dem auch sei, dort in dieser Gegend war er tätig, wirkte er und an die Gemeinden schrieb er diese Offenbarung. Aber er schreibt hier als ein Bruder zu Brüdern, als ein Vertrauter zu Vertrauten, als ein Knecht Gottes zu anderen Knechten Gottes. So tritt er hier auch auf. Bruder, übrigens auch Bruder in der gemeinsamen Situation der Verfolgung. In der gemeinsamen Not. In den gemeinsamen Entbehrungen. Was schreibt er an diese Gemeinden, der selbst Märtyrer war in dem Sinn, dass er schaute, dass er Zeuge war, aber auch in dem Sinne, dass er zu leiden hatte? Er sagt, Gnade sei, Vers 4, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus. Er holt die gesamte Dreieinigkeit herbei. Jesus Christus wird bezeugt hier als dem treuen Zeugen, dem treuen Martys, dem treuen Märtyrer, dem Erstgeborenen aus den Toten, dem Fürsten über die Könige der Erde. Ach, wenn das ein Ungläubiger hört, Christus, dieser, der war doch das, der am Kreuz da gekreuzigt wurde, der ist der Fürst der Könige der Erde. Ja. Die Wirklichkeit ist anders, als wir sie wahrnehmen. Das war damals so und das ist vielfach bis zum heutigen Tag so. Die Realität sieht häufig entgegengesetzt aus als das, was wir mit unseren fünf Sinnen sehen, was wir erkennen. Gott wird hier genannt als der ist, der war und der kommt. Übrigens Gott, der Vater, wird so genannt. Gott tritt in die Erscheinung. Dann ist hier von sieben Geistern die Rede. Ja, Moment mal, könnten wir sagen, Johannes, weißt du nicht, dass der Heilige Geist ein Geist ist? Wieso sprichst du von den sieben Geistern? Ich sag mal, in der siebenfachen Entfaltung. Schlag dazu bitte mal schon auf den Propheten Jesaja. Jesaja Kapitel 11. Jesaja ist, ja klar, bist ja mitten in alttestamentlicher Prophet. Und da wird von Christus gesagt, ich lese mal ab Vers 1, einen Text, der auch jetzt zur Adventszeit passt. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen, und jetzt zählt mal mit mir mit, der Geist des Herrn, zweitens der Geist der Weisheit, drittens und des Verstandes, der Geist des Rates, viertens und der Kraft, fünftens der Geist der Erkenntnis, sechstens und siebtens der Furcht des Herrn. In seiner ganzen siebenfachen Entfaltung, natürlich weiß Johannes, dass der Geist Gottes einer ist. Aber was er hier deutlich machen will, ist, in seiner siebenfachen, ich sag's nochmal, Entfaltung. Und wo ist dieser Geist Gottes? Es wird hier gesagt, dass er vor dem Thron Gottes ist. Wir würden sagen, wir stocken vielleicht und sagen, ja Moment mal, ist er nicht, warum ist er nicht auf dem Thron Gottes? Ist er nicht wie Gott der Vater und Gott der Sohn die dritte Person der Dreieinigkeit? Ja, das ist er. Aber hier wird uns in der Offenbarung der Heilige Geist gezeigt als der, der sich seit Pfingsten erniedrigt hat, und zwar vor dem Thron Gottes steht er, ist jetzt der, der dient, der in der Gemeinde Gottes bleibt. Und schlag dazu bitte mal auf, Offenbarung Kapitel 4, Vers 5. Offenbarung, Kapitel 4, Vers 5. Da wird uns ein himmlischer Gottesdienst geschildert in Offenbarung 4 und 5. Kommen wir noch drauf. Und dann heißt es Vers 5. Ich will jetzt nur diesen einen Vers lesen. Und dann ist von dem Thron Gottes gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Also der Geist Gottes ist vor dem Thron. Jetzt schauen wir noch ein Kapitel weiter, in Kapitel 5 hinein. Offenbarung Kapitel 5, Vers 6, da heißt es dann plötzlich, und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen, Inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, und jetzt wieder, welche die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Ja, das ist jetzt der Dienst des Heiligen Geistes in dieser Zeit. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir in dieser Zeit nicht zum Heiligen Geist beten, im Unterschied etwa zu den Pfingstlern. Warum? Nicht, weil der Heilige Geist nicht auch wahrer Gott ist, genau wie Gott der Vater und Gott der Sohn, sondern weil er in dieser Zeit den Erniedrigungsweg geht und eine Aufgabe hat, nämlich auf Christus hinzuweisen. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus in Johannes Kapitel 16. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und wenn du wissen willst, ob eine Gemeinde mit dem Geist Gottes erfüllt ist, dann schau dir nicht an, wie ekstatisch sie sind oder wie emotional sie sind, sondern was sagen sie über Christus? Steht bei ihnen Christus im Zentrum? Das ist das Kennzeichen für eine vom Geist Gottes erfüllte Gemeinde. Der Heilige Geist, der siebenfache Geist, der vor dem Thron Gottes ist und der ausgesandt ist von Christus über die gesamte Erde. Wir dürfen damit rechnen, dass auch heute Abend der Geist Gottes unter uns ist. Ja, und jetzt Vers 6. Oder nochmal Vers 5. Also und von Jesus Christus, also ich sagte ja schon, hier wird die Dreieinigkeit uns dargestellt. Interessant, was über jeden gesagt wird, über Jesus Christus wird gesagt, dem treuen Zeugen. Das Erste, was er über sich sagt, ist, ich bin der Martyrs, der Märtyrer. Ich gehöre zu euch. Als Jesus dem Paulus erschien, dem Saulus damals noch vor Damaskus, da sagte er nicht, Saul, Saul, was verfolgst du meine Gemeinde? Sondern er sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten. Ja, er hat den Tod hinter sich. Er regiert und dem Fürsten über die Könige der Erde. Wir hatten hier kürzlich gerade eine Predigt über Psalm 2. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne. Ich rate es euch, steht da so interessanterweise nicht. Küsst den Sohn. Und wenn die Welt rebelliert gegen diesen Sohn, Vorsicht, Leute. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Da ist der Herr bei seiner Gemeinde, bei denen, die zu ihm gehören, was hat er mit denen getan? Auch hier ein Bild, wo wir sagen, passt doch eigentlich nicht, gewaschen im Blut, also wenn, dann waschen wir uns mit Wasser, aber doch nicht mit Blut. Ja. In der Realität ist es auch so. Aber in der geistlichen Realität, nee. Da werden wir gewaschen mit einem, mit dem Blut Christi, mit dem auf Golgatha vergossenen Blut Christi. Und dann steht hier Vers 6, und ihr werdet noch sehen, das ist an Märtyrer geschrieben. Und er hat uns zu Königen gemacht, ja, im Gefängnis, zwischen Ungeziefer und Ratten irgendwie angekettet, und zu Priestern, ja, für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Übrigens ist es das Erstaunliche, auf das uns die Offenbarung hinweist, in Offenbarung 7, dass selbst die Märtyrer nicht überwinden durch ihr eigenes Blut, könnte man ja denken. Ja? Und solche Märtyrertheologien gab es auch. Nee, gerade über die Märtyrer steht, sie überwinden durch das Blut des Lammes. Auch sie. Das ist ihr einziger Halt, ihre einzige Rettung, in welcher Situation sie sich auch befinden. Sie erlösen sich damit nicht selbst, dass sie leiden. Dass sie erkauft sind, das ist von einem geschehen, nämlich von Christus. Er hat sie gewaschen. Und er hat sie zu Königen gemacht. Ja, und dann sieht es Johannes, siehe, er kommt mit den Wolken. Vers 7. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstochen haben. Das ist ein Zitat aus dem Propheten Sacharja. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, das heißt zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und in tiefster Erschütterung stehen. Was? Alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Wisst ihr, ich persönlich glaube, dass das, was wir heute gelesen haben, Christus stellt sich dann auch noch vor als das A und O, als der, also A, O deswegen, weil das im Griechischen der letzte Buchstabe ist. Ja? Also wir würden vielleicht im Deutschen eher sagen, von A bis Z oder sowas. Ja? Alpha und Omega. Ja, Omega ist der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Und spricht der Allmächtige. Das ist er jetzt. Ich wollte noch was sagen. Hab ich jetzt vergessen. Na, ist egal. Bekommt mir vielleicht später mal oder vielleicht in einer anderen Predigt. Ach so. Ich glaube nicht, dass diese ersten 8 Verse, oder eigentlich bis Vers 10, Johannes gleich sozusagen am Anfang geschrieben hat. Ja, sondern erst sah er den Herrn und dann hat er das sozusagen als Teil vorgesetzt, als Einführung. Ja. Er musste das ja an die Gemeinden schreiben, die Gemeinden mussten das ja irgendwie erkennen können. Ja, aber was er gesehen hat, das beginnt eigentlich dann Vers 12, ich wandte mich um und wollte ja nach der Stimme sehen, die mit mir redet, und als ich mich umwandte, da sah ich. Und das Erste, was er sah, waren gar nicht Christus, sondern das waren die Leuchter, und die Leuchter war die Gemeinde. Aber in der Gemeinde sieht er den, der dort wandelt. Aber da kommen wir noch drauf. Was können wir heute mitnehmen? Ich sage mal 3 Punkte. Ihr Lieben, es geht hier in diesem Buch, auch wenn wir es nicht glauben am Anfang, es geht nicht um Verschleierung, sondern es geht um Enthüllung, es geht um Offenbarung. Es geht darum, dass wir sehen lernen, dass wir das Unsichtbare, dass wir die unsichtbare Welt sehen lernen. Zweitens wollen wir mitnehmen, dass das, was Gott hier seinem Sohn Jesus Christus bezeugt hat, der es dann dem Engel gegeben hat, der es dann Johannes dem Apostel Johannes gegeben hat, dass das ein Buch ist von Zeichen, von Symbolen, von Bildern. Bilder, die eine andere Realität widerspiegeln. Und es ist gerichtet an wen? Es ist gerichtet an die Knechte. Es ist gerichtet an Gemeinden in der Bedrängnis. Die herrschen, die regieren. Das ist eine durchgehende Botschaft durch die gesamte Offenbarung. Es sind die Märtyrer, die herrschen. Ja? Wenn in der Offenbarung von der Märtyrerkrone die Rede ist und das auch früher gebraucht wurde, dann ist das nicht irgendein frommes Wort, sondern dann ist das sehr real verstanden. Sie sind die, die mitherrschen. Amen. Und nochmal, es ist nicht verboten, die Offenbarung auch schon vorher bis zum Ende zu lesen. Ja? Dann habt ihr auch ein bisschen mehr einen Überblick darüber. Und wer sich ein Buch dazu kaufen will, möge das bitte.